Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute das Thema Fördermittel-Mindset für Startups und wie man damit bessere Förderprogramme nutzen kann, beantragen kann, mehr Geld bekommt und vor allen Dingen, wie das Ganze trotz Bürokratie leichter gehen kann und wie du deine quasi Haltung dafür einsetzen kannst, dass dein Startup einfach erfolgreicher wird. Das machen wir heute.
Ein erfolgreiches Startup zu führen, zu finanzieren, Investoren an Bord zu halten, Förderanträge zu schreiben, das bedarf natürlich viel, viel, viel Bürokratie, wieso auch nicht in Deutschland. Das heißt, das Thema ist schon mal abgehakt. Wenn du also ein Startup planst oder gerade dabei bist, schon in der Erstgründung zu sein, dann ist das Thema Bürokratie, also von der Anmeldung her bis zur Bankkontoeinrichtung, Investoren finden, 1000 Sachen machen, irgendwelche Auflagen erfüllen, das ist jetzt mal kein Problem. Warum? Das weißt du ja vorher. Was ich aber heute mache, ist, mit dir einfach mal durchzugehen, wo ist eigentlich so die Roots, wo sind eigentlich die Wurzeln von deinem Startup, damit du bessere Förderanträge schreiben kannst und damit du schneller Geld bekommst und wahrscheinlich weniger Bürokratie hast, weil wir das einfach jetzt mal vorher durchdenken. Und das ist die Folge Startup Mindset, mehr Kapital und mehr Erfolg für dein Unternehmen. Und das ist elementar wichtig. Warum? Viele machen am Anfang ganz viele und große Fehler, wenn sie im Startup in der Planung sind, ob alleine oder im Team, egal in welchem Branchenfachbereich, egal in welchem Dienstleistungs- oder Produktbereich, egal wie alt, viele haben einfach nicht die Hausaufgaben, und das klingt sehr hart, im Detail gemacht. Und die schauen wir uns heute mal an. Und falls du ein paar Sachen hörst, die du noch nicht getan hast und du hast schon ein Startup, würde ich sie auf jeden Fall nachholen. Warum? Du wirst die irgendwann immer wieder auf deiner Agenda haben, denn das hier sind rudimentäre Erfolgsfaktoren. Und wir schauen uns mal an, wie du einfach mehr Kapital bekommen kannst, um schneller zu wachsen. Und das hat auch was mit Mindset zu tun. Und das ist das Thema heute. Wir schauen einfach mal an, was da so rumläuft. Warum viele, die sich einen Businessplan schreiben oder einen Pitchdeck planen, die kopieren das irgendwie, ChatGPT oder Claude und sonstiges, und sagen, ja super, ist klar, das haben andere 1000 auch schon geschafft. Und genau da ist das Problem. Entscheidend ist, du als Mensch bist der Unterschied. Das heißt, alles, was du in deinem Kopf hast oder ihr in deinem Teamkopf habt oder ihr zusammen im Team entwickelt habt, das ist die große Frage. Die Frage ist, in welchem Business bewegst du dich eigentlich? Das heißt, hast du genug recherchiert? Bist du tief genug eingetaucht in das, was du da machen willst? Oder bist du nur, sag mal, so halb oberflächlich da dran und hast gesagt, Mensch, ich bin exit-orientiert, Gewinne sind mir erstmal egal, wir machen erstmal Umsatz, kriegen wir schon Investoren für. Die Zeiten sind vorbei. Obwohl wir steigende Startup-Zahlen haben, also Startup in Technologie, in Deep Dive, in Biotech, in Pharmatech, all diese Bereichen, also wirklich Startup-Technologie orientiert, nicht einfach einen Online-Shop und sagen, hey, wir sind jetzt ein Startup, kann man auch machen, aber ich rede hier auch von Bedarfen an Investitionen von 400.000, 500.000, 2 Millionen, 3 Millionen, 4, 5 Millionen. Und da ist es halt was ganz anderes. Du musst dir einfach klar sein, in welchem Business bewegst du dich. Und vor allem musst du dir auch vorstellen, wer soll echt deine Kunden sein? Wer sollen deine Kunden sein? Entscheidend ist doch, dass du selber siehst, alles klar, ich habe hier ein Kundenklientel und das will ich auch dementsprechend adressieren. Und deswegen musst du dir überlegen, wer sind eigentlich deine Kunden? Das ist das Elementarste. Wie alt? Wo wohnen die? Was haben die für eine Kaufkraft? Am besten noch, wie sehen die aus? Kannst dir ein idealen Kundenprofil aufstellen? Das gibt es ja bei Google schon, einfach mal reingeben, ideales Kundenprofil. Und dann erarbeitest du dir selbst eine Liste. Warum? Dann kannst du besser adressieren. Du kannst deine Werbung besser ausrichten. So wie dieser Podcast hier, diese Folge speziell für Startups ist und nicht für, was ich, Energieeffizienz. Das ist auch so eine ganz klare Auszeichnung. Und ich spreche dich direkt an, damit du hörst, okay, alles klar, der spricht echt mit mir. Ich sage, ja, ich spreche mit dir. Du willst ein Startup planen oder hast ein Startup und bist vielleicht noch nicht ganz so perfekt damit zufrieden, was du dir eigentlich da vorgestellt hast. Und deswegen ist es elementar. Nächste Frage ist, was ist denn dein Plan für Wachstum? Was heißt das? Was heißt der Plan für Wachstum? Ja, hast du dir mal überlegt, so was soll an Umsatz, an Kosten und an Gewinn die nächsten Jahre eigentlich entstehen? Dazu brauchst du natürlich eine Marktanalyse. Deswegen habe ich ja gesagt, wer ist dein Kunde? Und du musst dir ganz klar sein, in welchem Rahmen dein Business überhaupt stattfinden soll. Ja, willst du was Kleines machen um die Ecke, was auch völlig okay ist? Das muss nicht immer gleich auf die große Welt losgehen. Aber trotzdem musst du dir ja Plan machen. Warum? Der Plan basiert ja auf einzelnen Faktoren. Wie viele Leute, was kosten die, was die Miete, was die Nebenkosten, was ist Kodierkosten, was ist Klotkosten, was ist da, was ist da, was ist da. Das heißt, diese ganzen Positionen musst du dir erstmal selber klar machen. Sonst hast du keine Kostenübersicht. Und wenn du eine Kostenübersicht hast, dann kannst du auch gleich gucken, Mensch, kann ich damit mein Business eigentlich kostendeckend in die nächsten Jahre führen und finde ich vielleicht auch noch Investoren, die das total toll finden, was wir da machen, um schneller zu expandieren, und ist die vielleicht die Förderstelle auch bereit, in dieser Null-Umsatz- und Null-Gewinn-Phase schon mal mit Förderprogrammen quasi einzusteigen oder eine Überbrückung zu liefern oder Technologie-Support zu geben, also in Form von Kapital, in deine Technologie rein. Das sind alles entscheidende Positionen, die kriegst du nur beantwortet, wenn... Genau, wenn du weißt, was dein Wachstumsplan ist. Weil wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann wird das schwer. Dann können dir auch keine anderen Leute folgen. Das ist immer ganz klar. Und hierbei bitte Fokus. Die meisten Startups erzählen was von einer riesenbreiten Bandbreite. Und das glaubt ihnen meistens keiner. Oder auch so diese Hockeystick-Planung. Ja, ja, die nächsten 2 Monate machen wir Minus, dann machen wir Plus und dann sind wir Milliardäre. Glaubt mir einfach, darauf fällt eigentlich gar kein Investor mehr rein. Das will auch gar kein Investor hören. Der will einfach erstmal moderat verstehen, was planst du da überhaupt? Und dann ist ja die Kernfrage, was verkaufst du überhaupt? Was verkaufst du? Hast du eine Dienstleistung, hast du ein Produkt? Also erstellst du was selber, lieferst du was zu, optimierst du etwas, kaufst du was ein, optimierst das, verkaufst das wieder? Hast du eine Programmierleistung, Agenturleistung, whatever? Und wenn du daraus ein Preissegment stellst, in Kombination mit der Menge deiner Kunden, und in Verbindung mit deinen Werbebudgets kannst du sagen, ich werde wahrscheinlich pro Kontakt, was ich 80, 90 Euro bezahlen müssen oder 300 Euro bezahlen müssen, pro Kontakt, nicht pro Verkauf. Und ich brauche, was ich 300 Euro pro Kontakt und ich brauche 10 Kontakte, um einen Deal zu machen. Dann weißt du, du hast so 3.000 Euro ausgegeben. Dann sagen einige, was? 3.000 Euro Akquisekunden für Kosten für einen Kunden? Ich sage, das kann passieren. Ja, wir haben Kundensegmente bei uns selbst im Unternehmen. Da ist die Akquise bei ca. 30.000 Euro pro Kunde. Die Akquise. Okay, pro Kunde, nicht pro Lead. Aber du merkst, das ist eine Sache, das muss man vorher planen. Sonst bist du überrascht, was du eigentlich für Akquisekosten hast, um überhaupt Kontakte zu generieren. Also, das ist elementar wichtig. Was verkaufst du eigentlich? Weil daran kannst du einen Preis festmachen und in Verbindung mit deinen ganzen Kosten kannst du dementsprechend auch sehen, was sich da rentiert in den nächsten Monaten oder auch Jahren. Und wichtig ist auch, was ist dein Wettbewerbsvorteil? Soll heißen, was machst du anders als die anderen? Was ist dein unfairer Vorteil? Und guck auch, deswegen musst du auch in dein Business selber wirklich reingucken und auch in das Umfeld von deinem möglichen Business reingucken. Gibt es irgendwas am Markt, was dir diesen Rang des Wettbewerbsvorteils ablaufen kann? Soll heißen, bist du irgendwo gleich und vergleichbar, dann machen die Leute genau das, die vergleichen dich. Wenn du also etwas hast und das nicht, und das musst du auch nach draußen stellen, was dich vom Markt absetzt, das muss nicht megamäßig besser sein, es muss dich bloß differenter machen, damit die Menschen erstmal überlegen, okay, das ist nicht vergleichbar. Und das muss etwas usable, also etwas Nutzbares sein. Wenn du sagst, ja, wir malen alle unsere Software gelb an und der Mitbewerber malt die alle blau an, dann sagt der Kunde, das ist mir eigentlich Wurst, ob blau oder gelb oder rot oder grün, das ist Schnuppe, ich brauche was anderes. Vielleicht will der einen Kostenvorteil haben und sagt, ja, wir können diese Leistung günstiger anbieten. Aber Achtung, wenn du dich erstmal so eine Preisspirale reinbegibst, da kommst du eigentlich im Großen und Ganzen nicht wieder raus. Das heißt, nur über den Preis zu verkaufen, ist manchmal schwierig. Andersrum ist, du bist der Preisführer und sagst, also der Preisführer in Form von, ich bin der Teuerste, und sagst, pass auf, ich bin der Teuerste, weil, und dann kommen da 3, 4, 5 echt knallharte schlagende Argumente, dann folgen dir auch Menschen, also das heißt, du kriegst auch Leads und Kunden dementsprechend, weil die sagen, ja, ich will vielleicht ein hohes Sicherheitsrisiko abdecken, ich brauche eine Stabilität, ich brauche das Thema Nachhaltigkeit, ich brauche einen deutschen Support, ich brauche eine Garantie, ich brauche irgendwas, was vielleicht in dem Compliance-Setting von deinem Kunden entscheidend ist und was den glücklich macht, dass du das anbietest. Also wenn du genau den Kunden verstehst, und ich sage das immer so, als wenn du in deiner Familie du kannst vielleicht nicht so gut backen, ja. Aber du weißt, deine Mutter, dein Vater, deine Schwester, dein Bruder, wer auch immer, dein Cousin, der hat Geburtstag und du machst da, hast dir vorgenommen, Kuchen zu backen. Und du weißt ganz genau, was der haben will, ja. Der mag Schokolade und da soll ein Zuckerguss drüber sein und am besten noch Rosinen rein und der mag den durchgebacken. Du siehst also, je mehr du von deinem Kunden weißt, was passiert dann, selbst wenn du nicht den perfekten Kuchen dann backst. Aber wenn du ganz viele Anforderungen von der Person kennst und kannst die erfüllen, dann kauft er bei dir. Was wird passieren? Deswegen diese Anekdote hier mit dem Backen. Du bist vielleicht nicht der perfekte Bäcker, aber du weißt 100%, was der Kunde haben will. Der mögliche. Und adressierst den über dein Marketing und dein Vertriebsteam und dein Verkaufsteam verkauft das dann. Dann müssen die gar nicht mehr so hart arbeiten. Klingt jetzt hart, also außer Schlachtzahl zu machen. Aber die können die Argumente in den Markt treiben, wo du dir vorher Gedanken gemacht hast, dass die auch wirklich beim Kunden sich verhaken und sagen, ja, darauf hat der Kunde Bock, deswegen will der mit uns auch reden. Bloß wenn damit keiner reden will, dann kannst du die schönsten Kuchen backen oder die schönste Software haben, das schönste Produkt. Selbst wenn es kostengünstiger ist als der Markt, dann sagen die, nee, habe ich keinen Bock drauf. Weil die das aktuell quasi für sich nicht adressiert bekommen haben. Also zu wissen, was dein Kunde wirklich haben will und daraus einen unfairen Vorteil zu generieren gegenüber den Mitbewerbern, das ist dein Wettbewerbsvorteil. Den musst du auch immer wieder hochhalten und musst dir Gedanken machen, was kannst du da generieren. Also nimm diese Anekdote mit dem Backen. Du merkst also, wenn du etwas machst, was du nicht so perfekt kannst, aber du weißt ganz genau, was die andere Seite haben will, dann ist es schöner, etwas vielleicht zu 80-20 zu produzieren, also einen Kuchen zu backen, der vielleicht nicht in der Konditorei verkauft wird. Aber da sind alle Parameter gefüllt drin, die der andere super cool findet. Dann sagt er, boah, ist ja ein super Kuchen hier. Der wird gar nicht auf diese vielleicht Unebenheiten der Glasur achten oder darauf achten, dass nicht haargenau alle 5 cm da irgendwie 3 Rosinen drin sind. Der sagt sich, boah, da ist ja alles drin, was ich brauche. Und den Rest können wir vielleicht nochmal optimieren, wenn er das haben möchte. Du siehst also, es ist viel, viel cooler, sich genau zu adressieren, was will der Kunde genau haben. Also was will der Marktanteil, den du glaubst zu haben und zu adressieren und zu generieren, was will der wirklich gedeckt haben als Bedürfnis? Also worauf hat der Bock und wovor gibt der auch Geld aus? Die meisten laufen echt in einer allgemeinen Produktwelt umher und verkaufen nur über den Preis und müssen dann massenmäßig Kunden generieren. Und viele, und das ist gerade bei Startups so, treten halt deswegen nach circa 12 Monaten aus dem Markt aus. Also 9 von 10, das ist so eine Durchschnittszahl, einige sagen auch innerhalb von 2 Jahren, ist dafür egal. Warum? Ob ein Unternehmen nur 1 Jahr durchhält oder 2, das macht den Kohl ja auch nicht fett. Warum? Du, wenn das dein Unternehmen wäre, hast da Geld reingesteckt, deine Leute sind da drin, du hast da eine tolle Vision aufgebaut und nach 2 Jahren geht dir die Kohle aus, weil die Investoren sagen, pah, dein Produkt, das greift einfach nicht, das verfängt sich im Markt nicht. Da habt ihr einfach mal eine schlechte Analyse von möglichen Kundenbedürfnissen gemacht. Und deswegen ist das vorne so elementar. Deswegen hake ich auf diesen Punkt auch immer wieder rum. So, was soll das eigentlich sein? Ja? Also, nächster Punkt ist, mache ich auch nochmal extra, aber wirklich und sehr ausführlich. Warum? Weil es wie folgt ist. Was willst du eigentlich erreichen als Wirtschaftsziel? Jetzt habe ich ja gerade sehr stark rumgesprochen zum Thema auch, was sind die Wettbewerbsvorteile. Entscheidend ist aber, was hast du dir für Ziele gesetzt, wo willst du hin? Und da machen die meisten einen Fehler, die denken zu klein. Die denken einfach nur auf den adressierbaren Markt. Und ich kann dir nur empfehlen, mal darüber hinaus zu gucken und sagen, Mensch, was könnten wir denn mit der Modifikation unseres Produktes und der Dienstleistung für einen weiteren Markt generieren? Oder wenn du nur an Deutschland denkst, gäbe es vielleicht noch einen anderen Markt in Polen, in den Niederlanden, in Dänemark, in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, in Italien, in Griechenland, whatever. Das heißt, mach dir einfach mal Gedanken, wo könntest du das vielleicht noch hinverkaufen? Dann sagen einige, ja, da habe ich jetzt keine Marktkenntnisse. Sag ich, ja, ist noch gar nicht so schlimm. Ich wollte nur wissen, dass du weißt, mach dir einfach mal ein paar größere Gedanken. Warum? Ein Startup nur für Deutschland, das ist nicht suboptimal. Warum? Wenn du keine Möglichkeit hast, mit deinem Produkt außerhalb der Grenzen Deutschlands Geld zu machen, dann bist du ja sofort in einem vergleichbaren Modus. Warum? Hier sind sehr viele Hunderte, Tausende junge Unternehmen, nicht alles im Tech-Bereich, also nicht alles Startup, die nur auf deutschen Märkten arbeiten. Das heißt, wenn du also in andere Märkte noch einfallen könntest, positiv gesagt, mit einer sprachlichen Anpassung, aber das Coding ist eigentlich das Gleiche, aber die Sprachausgabe ist eine andere, also die Visualisierung ist eine andere, dann hättest du noch eine andere Marktchance, wo andere gar nicht hinkommen, weil die halt nur auf den deutschen Markt sich adressieren. Das heißt, du kannst noch mal, was ich, 60 Millionen Bürger aus Frankreich dazunehmen und davon einen adressierbaren Marktanteil. Oder du sagst, ich mache das gleich in englischer Sprache und übersetze das rückwärts auf Deutsch, kannst du auch machen. Gibt ja schon genügend KI-Systeme, die das können. Das ist alles nicht perfekt noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein besserer Markt, als zu sagen, nee, wir sind nur für ein Bundesland oder nur für ein Land möglich. Warum? Weil du einfach eine Expansionsmöglichkeit nimmst und dann hast du vom Mindset her echt zu klein gedacht. Ob du das immer umsetzt, ist was anderes. Aber wenn du dich gar nicht damit beschäftigst, kriegst du auch keinen anderen Blickwinkel. Der nächste Part ist, wie groß oder wie klein soll das Business sein? Das geht einher mit dem Thema, wo arbeitest du, wo setzt du ab, wo ist dein Markt? Und daraus ergibt sich ja eine Kostenkalkulation und daraus ergibt sich eine Umsatzkalkulation und daraus ergibt sich ein Gewinnergebnis. Das heißt, du bestimmst sofort, wenn du dich da richtig mal reinhängst, und wirklich auch auf Blatt Papier malst oder eine Flipchart nimmst, das ist nicht immer das Schlechteste, so auf analogen Printmedien zu arbeiten. Warum? Das ist oftmals so, dass dein Computer, dieser Bildschirm, begrenzt dein Denken. Wir malen hier auch heute mit jungen Startups in Workshops. Wir haben so Bootcamps für Startups. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann nimm Kontakt mit uns auf. Hier drumherum ist eine Kontaktadresse, kannst du dich dran wenden. service@federconsulting.com oder steht aber auch irgendwo drumherum hier um diesen Beitrag. Und da sind immer ganz viele Leute erstaunt, wenn wir morgens anfangen und die erzählen so ihre Vision, dann notieren wir das hier auch. Und wenn wir dann über den Tag gearbeitet haben, dann ist es abends immer riesig groß. Und jetzt sagst du, ja, sind alle aufgeputscht da und wollen sich da alle behaupten. Nee, ich meine mit Fakten unterlegt. Warum? Dann recherchieren wir über den Tag, wie sind die Märkte aus, was ist das ICP, was ist das ideale Kundenprofil, wie sehen die möglichen Produktpreise aus, was macht der Wettbewerb, wo kann man so ungefähr eine Linie finden. Und alleine dieses Rohkonzept zeigt den meisten schon auf einer Flipchart. Und wenn man dann mit relativ übersichtlicher Schriftgröße arbeitet, dann ist diese Flipchart natürlich x-fach größer als ein Bildschirm. Und du lachst vielleicht, aber es ist wirklich so, dein Kopf ist da begrenzt, wo der Bildschirm auch die Grenzen setzt. Du kannst auch 5 Flipcharts nebeneinander machen. Haben wir hier auch. Wir haben teilweise Mitarbeiter, also die dann noch gefragt werden, sage ich, Mensch, wie war der Tag? Ja, bei uns in der Gruppe, da hat jemand auf 5 Flipcharts überhaupt eine Stunde erstmal sein Konzept neu aufgestellt. Ja, nicht nur eine Flipchart, sondern der hat dann 5 gebraucht. Dann haben wir noch die Flipcharts dazugestellt und so. Damit du auch siehst, das ist praktikabel. Warum? Lass doch mal deinen Geist wirklich fließen, was da passiert, was du in deiner Zukunft alles machen könntest. Und lass dich auch nicht von wirtschaftlichen Nachrichten so stark beeinflussen. Kannst du alles drauf achten. Aber ich würde es erstmal komplett ohne externe Faktoren betrachten, also externe Einflussfaktoren, damit du deinen Kopf erstmal in Wallung bekommst. Viele Startups denken echt zu klein, weil deren Mindset von außen so stark beeinflusst wurde, und zwar im negativen Sinne. Der nächste Punkt ist, willst du deine Familie integrieren? Soll heißen, und das ist ein wichtiger Punkt, ich sag's dir ganz offen, bei uns, da klappt das nicht, weil wir dann nur noch über Business reden und ein Großteil meiner Familie ist das dann zu anstrengend. Das ist ganz offen, ist kein Problem. Das haben viele Familien. Wichtig ist, dass man sich das vorher klar macht, wer soll da eigentlich was machen. Was ich habe einen Familienbeirat, das ist was anderes. Die arbeiten nicht aktiv mit und operativ, sondern wir besprechen größere Investitionsentscheidungen und dafür treffen wir uns hier. Wir haben dafür extra Räumlichkeiten, also sie sind auch groß genug. Du brauchst da keine Räumlichkeiten, du kannst auch nur ins Hotel gehen oder was ich nutze, den Campingplatz, mach dann Feuer an und hab da ein Wigwam und hältst mit deinen Familienmitgliedern da irgendwie so ein Palaver ab, so heißt das einfach mal so in Indianersprache, und kannst darüber reden, was du vorhast. Und dann lässt du das Ganze mal offen zerlegen. Du musst natürlich auch offen sein, dass da jemand deine Idee angreift. Und du musst nicht sofort zurückschießen, sondern das Ziel ist, zuzuhören, was andere dazu sagen. Zuzuhören, was andere dazu sagen. Und die Familie ist entweder kritischer oder die ist ein bisschen netter zu dir. Aber das ist ja auch nur ein Teil einer weiteren externen Meinung. Aber du sollst sie nicht sofort einfließen lassen in das Startup, sondern du sollst sie erstmal mindsetmäßig sammeln. Und dann hast du vielleicht neue Inspirationen oder vielleicht sagst du, oh, die haben keine Ahnung, muss ich besser verständlich machen. Oder du sprichst mal mit einer Investorengruppe, machst das Gleiche, holst sie zusammen. Also das ist Thema Familienbeirat. Also es muss nicht immer in der Business Family alles zusammenbleiben. Bei uns ist es halt auch extra so geregelt. Warum? Weil das einfach eine super Lösung ist. Oder stell dir vor, du willst das Thema Mitarbeiter. Vielleicht hast du kein Händchen für Mitarbeiter und machst deswegen das Startup kleiner. Das ist mir für 30 Jahre auch passiert. Als ich den ersten Laden gegründet habe, hatte ich kein Händchen für Mitarbeiter. Das hat Jahre gedauert. Heute würde ich mir einen HR-Profi nehmen, nicht nur einen PR-Profi, sondern auch einen HR-Profi, der das Ganze regelt. Der kann dann besser Leute einstellen. Warum? Mein damaliger Business, sag mal, Mindset war halt auf Wachstum, auf Geschwindigkeit und ich war immer ungeduldig. Bloß das können nicht immer alle Mitarbeiter ab. Heute ist das was anderes. Heute sind wir daran gewöhnt. Aber vor 30 Jahren, da war ich nicht perfekt in diesem Thema. Also habe ich sehr viel kaputt gemacht. Ich habe mir selber Umsatz geklaut, in Anführungsstrichen, weil ich Leute eingestellt habe, die gar nicht gepasst haben. Ich habe falsche Leute eingestellt, weil ich nicht wusste, worauf ich achten soll. Also die Frage ist, machst du es selber, weil du dafür ein Händchen hast, weil du genau weißt, was du brauchst, oder hast du jemanden, der das für dich macht, in deinem Business was einzustellen? Das ist eine große Frage. Das nächste ist so eine grundlegende Frage, so, ne? Was treibt dich eigentlich an? Also gibt es so spezielle, ganz spezielle Gründe, warum du ein Startup hast oder ein Startup gründen willst? Und da gibt es nur zwei Sätze. Willst du von etwas weg? So der Klassiker, ja, ich will nicht mehr mit einem blöden Chef arbeiten und deswegen mache ich mich mit dem Startup selbstständig. Das ist meistens ein Desaster. Wenn du von etwas weg willst, weil es dir da nicht gut geht, weil der Chef doof ist, Mitarbeiter, das Umfeld, was weiß ich, die Baustelle, das Bürogebäude, du willst zu lange, du fährst zu lange. Es gibt tausend Gründe. Entscheidend ist aber, wo du hin willst. Also wenn du etwa ein Startup gründest, musst du dir ganz klar machen, wo willst du hin? Nicht von was willst du weg. Das gilt für alles im Leben. Sobald du eine Flucht ergreifst, weil da etwas ist, was dir nicht gefällt, ist das eine externe Einflussnahme. Extrinsisch motiviert heißt von außen beeinflusst. Dein Startup sollte aber intrinsisch motiviert sein, also eine Selbstmotivation haben. Das gilt übrigens für alle, die irgendwie gründen, ein Unternehmen haben, eine Beteiligung haben, ein Unternehmen kaufen, investieren, völlig egal. Wo willst du hin, ist die Frage. Und zwar nicht nächste Woche hin, sondern hast du einen Plan mal für 10 Jahre? Das sage ich ja immer wieder oft. Und Leute sagen dann, ach, das interessiert mich alles gar nicht, was der Schmidt wieder erzählt, 10 Jahre. Und dann treffe ich die nach 3, 4, 5 Jahren wieder und die haben sich nicht groß verändert. Warum? Weil die nicht groß genug gedacht haben, über einen 10-Jahres-Zeitraum sich einen Plan zu machen, den man immer wieder anpasst und justieren muss. Aber die Frage ist, wo willst du hin? Und nicht von was willst du weg? Wenn du irgendwo im Konzern arbeitest und sagst, ich mache jetzt ein Startup, meine ganzen Leute sind alle doof hier, gib mir auf den Senkel, Produkt ist doof, Chef doof, Compliance doof, Arbeitszeit blöd, ist alles doof, im übertriebenen Sinne jetzt gemeint, dann ist das kein guter Grund, ein Startup zu gründen. Dann ist es eher ein Grund zu sagen, könnte es vielleicht an dir liegen? Das ist jetzt natürlich eine harte Frage, ich weiß. Aber die Frage ist, wenn alle da zufrieden sind und du bist es nicht, woran liegt das? Ist es vielleicht besser, du wechselst den Arbeitgeber und suchst eine andere Arbeitsstelle? Du musst nicht sofort ein Startup gründen. Wenn du dir klar darüber bist, warum das so ist, ist ja okay. Aber viele, wirklich viele, gehen dann wieder ins Angestelltenverhältnis zurück und sind da auch unglücklich, weil sie zwischendurch mal im Startup waren und haben da die Startup-Unternehmerluft genossen, auch wenn es stressig war. Und haben kein großes Bild, haben keinen großen Plan, haben all die Fragen, die ich vorher gestellt habe, nicht sich selber gestellt. Und dann scheitern die, weil die einfach ihre Vorplanung so schlecht gemacht haben und hatten auch noch eine extrinsische Motivation, also sind von außen getrieben in so ein Startup reingelaufen und haben gedacht, so jetzt mache ich alles besser, ich weiß, wie es funktioniert. Das ist ein ganz großer Teil von Selbstüberschätzung. Ich weiß, ist hier ein klares Wort, aber wir machen das seit 30 Jahren. Und ich kann dir gar nicht sagen und aufzählen, das könnte ich Tage machen, wie viele Fehler ich gemacht habe vor über 30 Jahren. Da war das Wort Startup in Deutschland noch gar nicht vorhanden. Und wir hatten auch gar kein Startup in dieser Form. Das war nicht so technologiegetrieben, vielleicht ein bisschen in der Beratung, aber da war es vielleicht eher eine Gründung. Aber die Fragen sind die gleichen bei der Gründung wie beim Startup. Plus beim Startup halt noch, wo ist die Technologie? Was ist die Technologie, die du einfach vorantreiben willst? Also in der klassischen Fördermittelberatung wird ein Startup mit einem technologiegetriebenen Unternehmen in Verbindung gebracht und nicht mit einem Online-Shop für, was ich Sofakissen. Also ein Online-Shop ist keine Technologie, das ist also Standard heutzutage. Also gehen wir mal davon aus, du willst wirklich ein Startup gründen, also Tech, Deep Tech, Biotech, ja, Defense, Space, also Weltraum, also wirklich was, wo auch meistens Geld gebraucht wird, um das auch in den Markt zu treiben oder erstmal über was zu entwickeln. Also die Frage ist also, was ist dein Antrieb? Und das Nächste ist, das möchte ich auch nochmal verstärken, wie wird das Business, also wie wird dein Business das Leben deiner Kunden verändern? Also im positiven Sinne natürlich. Also weißt du ganz genau, was da passiert? Ja? Weißt du ganz genau, wenn der das einsetzt, was der da für Ergebnisse wahrscheinlich erzielen kann? Wenn du dir das vorher gedanklich mal durchkalkulierst, dann hast du auch sofort Verkaufsargumente für deinen Vertrieb. Das heißt, du machst dir über die Ausgangslage, also die Ist-Lage deines Kundengedanken, seine Probleme, hast deinen Wettbewerbsvorteil, hast deine ganzen Faktoren, die das ganze Produkt beschreibt, also die Features, und kannst dann sagen, wenn sie das einsetzen, passiert folgende Transformation auf diesem Punkt hin. Es wird sich wie folgt etwas verändern. Im Privaten, also mehr Vermögen oder sie haben eine bessere Produktvielfalt oder da geht was schneller oder er kann was kostengünstiger feiern oder whatever. Das, was du hast, wird ja im Unternehmen eine Veränderung, jedenfalls sollte es eine Veränderung, durchlaufen und produzieren. Nicht sofort in einem Tag, aber du kannst sagen, innerhalb von 6 Monaten wird sich das und das und das ändern, wenn sie das und das als Ausgangslage haben. Und die Leute kaufen halt die Transformation, genauso wie der Podcast hier. Ich sag dir ja, was sich ändern wird, wenn du das umsetzt. Du wirst halt in 10 Jahren eine andere Vermögenslage haben. Die wird sich wahrscheinlich verzehn- oder verfünfzigfachen von dem, wo du heute stehst. Warum? Naja, weil ich ja weiß, seit 30 Jahren machen wir das ja. Und wir sehen ja die Entwicklungssprünge unserer Kunden, die sich an den Rahmen halten, den wir ihnen vorschlagen, umzusetzen. Das ist ja kein Theoriegequatsche, das ist ja aus über 17.000 Projekten die Erfahrung. Und von den tausenden Projekten, die die Kunden schon vorher gescheitert hier abgelegt haben, gar nicht zu schweigen. Wir kriegen auch oftmals Projekte, die wir gar nicht mehr begleiten, weil wir schon vorne feststellen, okay, das ist einfach, der Drops ist gelutscht. Da sind vorne so viele Fehler gemacht worden. Der Klassiker ist übrigens zu wenig Cash. Das ist von allen Projekten ein Hauptthema. Hätten die alle mehr Kapital gehabt, hätten die das Projekt anders gemacht. Das ist ganz entscheidend für dich, dass du weißt, Mensch, alles klar, deine Kunden können das Gleiche auch haben. Die können zu wenig Cash haben und kaufen etwas nicht, was du ihnen anbieten kannst, was deren Leben verbessern würde. Und das kann sein, dass du den Leuten erstmal klar machen musst, wie ist das Leben verändert. Und dann kommen die vielleicht mit der Zeit drauf, vielleicht nicht beim ersten Deal, aber dass die verstehen, okay, alles klar, ich habe da irgendwie ein falsches Setting im Kopf. Und das passiert aber auch wiederum dir vielleicht, weil du sagst, ah, ich gebe doch kein Geld für Beratung aus und Holding brauche ich nicht und ich mache erstmal Startup, Bootstrapping und so. Kann alles nicht richtig sein. Aber die wirklich großen, in der Masse großen Unternehmen aus dem Startup herausgefunden, die haben nicht gebootstrapped. Warum? Weil die Geschwindigkeit, die man braucht, um ein Startup wirklich national oder international auszurollen, die braucht immer Kapital. Natürlich kann man auch bootstrappen und sagen, alles klar, ich fange hier klein an, das ist kein Problem. Ja? Aber das Handicap ist, du musst dir vorher klar machen, wie groß dein Business werden soll, in welcher Zeit. Sonst wird das Ganze nichts. Das ist wirklich elementar. Und das Wichtigste bei den ganzen Fragen ist natürlich, wann stellst du diese Fragen und wann machst du deine Action und stellst die Anträge. Deswegen Maßnahmen beginnen, das heißt also Anträge stellen, immer vor der Investition. Jetzt haben wir so viele Fragen geklärt, also im Kopf angestoßen. Und jetzt ist das Startup oder du bist da dran zu sagen, okay, jetzt gleich überarbeite es nochmal oder ich optimiere nochmal meine Planung. Und dann fangen einige an. Ja? wichtig ist, eine GmbH zu gründen oder eine Holding zu gründen, das ist nicht förderschädlich. Entscheidend ist aber, wenn du irgendwelche Leistungsaufträge auslöst oder wenn du irgendetwas kaufst, das den operativen Betrieb darstellt, dann kommt es dazu, dass Maßnahmen nicht mehr gefördert werden können. In vielen Fällen, in den meisten meistens. Und dann gibt es keine Förderung, denn ist alles, was wir hier mit Feder Consulting auch anbieten oder auch in der Feder Innovation oder egal in welchem Unternehmen, wie wir haben über 30 Firmen aufgebaut hier selber bei uns in der Holding drin und sind klein angefangen mit einem Betrieb, dann ist das vorbei. Das heißt, dann können wir nicht mehr helfen. Du kriegst von keinem Berater mehr Support, wenn das falsche Förderprogramm an der falschen Stelle aktiviert wird, weil du denkst, oh, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das heißt, sobald du etwas geplant hast, sobald du etwas umsetzen willst, dann mach dich auf den Weg und lass den Fördermittelcheck von irgendeinem Unternehmen, in Anführungsstrichen am besten zu uns. Hier auf fördermittel-testen.de kannst du das dementsprechend gebührenfrei als Erstanfrage starten. Hier wird drumherum um den Beitrag, nutzt einfach die Links, klick drauf, gib deine Daten ein und dann kommen wir in Kontakt und du kannst schon mal gebührenfrei erkennen und bekommst auch Informationen und hast auch eine Transformation. Das heißt, wenn du bei uns Daten abgibst und wir das prüfen können, können wir dir sagen, das und das ist möglich, dann bist du schon mal einen Schritt weiter. Du bekommst also eine Transformation in Wissen, dass du weißt, okay, ich kann das und das machen. Und du weißt, was du machen kannst, dann passiert das. Aber wichtig ist, dass das alles vorher passiert, bevor du was beauftragst, zum Beispiel Leistungslieferanten. Was du beauftragen kannst, ist Beratung, Architekten, Planungsbüros, kannst alles beauftragen. Externe Beratung, Coaching, sofern es zur Gründung einer Startup-Phase zählt. Wenn du sagst, ich will aber hier mein Expansionsprogramm ersetzen, auch dann musst du vor einen Antrag stellen. Aber es könnte vielleicht eine andere Förderung sein, weil es vielleicht eine andere Phase in deinem Unternehmen ist, in deinem Startup. Also am besten, du siehst, dass es tausendfach an Möglichkeiten gibt, dass du dich einfach vorher, immer bevor du irgendwas unterschreibst, immer rückversicherst, passt das Ganze auch in ein Förderkonstrukt rein. Warum? Wir reden ja von Zuschüssen, wir reden von Kapital, wir reden von Wachstum, von Erfolg. Und das ist immer vorher zu planen. Sonst wird das Ganze nichts. Also, entscheidend ist also, dass du dir vorher ganz viel Gedanken machst, dass du dir vorher auch mal so Riesenvariationen hast, wo du sagst, okay, alles klar, das und das könnte passieren und da will ich hin und so groß soll das werden. Es muss nicht perfekt sein. Liebe Leute, hört auf und gerade du, wo du es jetzt hörst, das muss nicht ausgefeilt sein. Nach Pareto heißt es wirklich 80-20. 80% deines ganzen Wissens reichen irgendwie zu deinem Startup auf Blatt Papier oder auf einem Word-Dokument oder online in Google-Sheet oder sonstiges. Danach wird danach verdichtet, danach kommen nochmal Einflussfaktoren, was geht finanzieren, was geht nicht, wie ist die Zeitspanne. Aber wenn du gar nichts hast, kannst du mit keinem einen Datenaustausch generieren. Das heißt, du müsstest immer sagen, ja, wir müssten mal sprechen. Und das sind bei uns schon alle Projekte, kann ich dir sagen. Alle Projekte, die bei uns zum Beispiel ohne Unterlagen anfragen und sagen, ja, ich wollte mal so hören. Dann sage ich, ja, was wollen Sie denn genau hören? Ja, ob das so gehen können? Sage ich, ja, was? Ja, weiß ich noch nicht ganz genau. Das heißt, die haben keine Fakten. Die wissen gar nicht, ob das funktioniert. Das ist noch was ganz anderes. Aber wenn du keine grundlegenden Daten hast, kannst du mit keiner seriösen Beratung grundsätzlich arbeiten, weil die wollen ja dir eine ordentliche Auskunft geben, wie wir auch. Und dazu brauchst du ja ein paar Fakten. Die müssen ja auch irgendwie im Zusammenspiel mal betrachtet werden. Wenn der Kontext nicht stimmt, sind die Aussagen ja völlig wertfrei. Und du willst ja eine ordentliche Aussage haben. Also, für alles im Leben gilt, die Frage ist, wo willst du in den nächsten 10 Jahren stehen? Was musst du heute ändern, damit das in 10 Jahren so aussieht? Was musst du heute ändern, damit es in 10 Jahren so aussieht, wie du es in 10 Jahren haben willst? Und was muss da gemacht werden in deinem Startup? Was muss da gemacht werden in Innovation? Was muss da gemacht werden im Personalmanagement? Was muss in Entwicklung gemacht werden? Was muss da getan werden? Was kostet das an Personal, an Material etc.? Also, wenn du im Startup-Bereich tätig bist und willst jetzt durchstarten oder bist schon gestartet und willst nochmal nachlegen, dann einfach fördermittel-testen.de eintippen oder hier drumherum um diesen Beitrag gibt es auch einen Link dazu, dann kannst du eine kostenlose Fördermittelanalyse stellen oder auch einfach mit uns Kontakt treten unter service@federconsulting.com. Dann weißt du gleich, an welcher Linie wir hier stehen kommunikativ, kriegst eine ordentliche Antwort und kannst dann weiter in deinem Startup arbeiten und Wachstum erschaffen und Vermögen aufbauen. Also, bis dann. Hier war der Kai Schimmelfeder.
Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft!